Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Hallo. Für die Sendung heute habe ich zwei Bücher rausgesucht, die mich ehrlich gesagt schockiert haben, weil sie wirklich das Fundament unseres Rechtsstaats berühren. Das eine ist ein Buch, ein akribischer Report über Polizeigewalt, über Beamte, die scheinbar grundlos über einen harmlosen Bürger herfallen, ihn schlagen, ihn demütigen, ihn einsperren und die bis heute als Polizeibeamte im Einsatz sind. Tatort Polizei, so heißt dieses Buch von den Investigativreportern Christina Zülke und Jan Keuchel. Und Christina Zülke, die ist hier gleich zu Gast in der Lesart. Das andere Buch, das hat der Jurist und Journalist Ronen Steinke geschrieben. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, so heißt sein Buch. Und er beschreibt da drin eine Justiz, die die Armen und Abgehängten ziemlich hart rannimmt und wegen Bagatelldelikten einsperrt. Aber naja, reiche Straftäter, denen begegnet sie oft mit einer erstaunlichen Milde. Je teurer der Verteidiger, desto unschuldiger der Angeklagte, schreibt er zum Beispiel. Und auch Ronen Steinke ist gleich bei mir. Die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Heute über Unrecht im Rechtsstaat, wenn auf Polizei und Justiz kein Verlass ist. Herzlich willkommen. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das ist ja eigentlich so ein eherner Grundsatz des Rechtsstaates. Das stimmt aber gar nicht. Das schreibt zumindest der Jurist und Journalist Ronen Steinke in seinem neuen Buch. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Guten Tag, Herr Steinke.
Grüße Sie, hallo.
Ja, vor dem Gesetz sind also nicht alle gleich. Wer ist denn nicht gleich?
Im Gesetz stehen Paragraphen, die erstmal neutral sind, die sowohl für Reiche wie für Arme gelten. Die Strafprozessordnung gibt allen die gleichen Rechte, aber ob man diese Rechte erkennt und ob man auch die Kompetenzen hat, sie auszuüben, das ist oft vom Geldbeutel abhängig. Und das ist ein strukturelles Problem, was sich durch ganz viele Bereiche zieht. Im deutschen Strafprozess hat derjenige, der es sich leisten kann, viel bessere Karten als derjenige, der mit leerem Konto kommt.
Sie beginnen Ihr Buch mit einer plakativen Gegenüberstellung von zwei Fällen. Das eine ist der Fall VW, dieser milliardenschwere Betrug in den letzten Jahren. Und der VW-Chef Herbert Diess, der musste für seine Rolle in diesem Skandal 4,5 Millionen Euro zahlen. Das ist doch eigentlich eine Menge Geld. Warum ist das für Sie ein Beispiel dafür, dass die Reichen und Wohlhabenden viel sanfter angepackt werden?
Das ist eine Menge Geld. Das ist selbst für den bestverdienenden deutschen Automobilmanager eine Menge Geld. Das sind einige Monatsgehälter für ihn immerhin. Aber das ist nicht Geld, was er am Ende selber bezahlen musste, sondern das hat er von der Spesenkasse sozusagen des Unternehmens erstattet bekommen. Er musste es nicht von seinem eigenen Konto abheben. Und für VW, für den weltgrößten Automobilhersteller, ist das keine große Summe. Das sind Peanuts und hinzu kommt, VW konnte das am Ende des Jahres bei der Steuerabrechnung absetzen. Und am Ende haben also alle Menschen, die in Deutschland Steuern zahlen, jedenfalls einen wesentlichen Teil dieser Summe getragen.
Eine Strafe kann von der Steuer abgesetzt werden?
Eine Strafe kann mithilfe von Konstrukten, von Versicherungen, von Steuerkonstrukten am Ende zu einem guten Teil in Wohlgefallen aufgelöst werden.
Ich habe gesagt, Sie stellen da plakativ zwei Fälle gegenüber. Der andere, das ist ein Berliner Rentner. Der hat geklaut in einem Supermarkt und zwar zwei Grapefruits, vier Brötchen, einen Salat, eine Gurke, eine Packung Tomaten. Und jetzt hatte der dummerweise ein Obstmesser in der Seitentasche seines Rucksackes. Das Gericht hat das als eine Waffe gewertet und hat ihm eine Strafe aufgebrummt, 1350 Euro. Das wiederum klingt eigentlich nicht viel.
Das ist allerdings im Vergleich zu dem, was dieser Rentner zur Verfügung hat, zum Leben, eine ganze Menge Geld. Das geht um drei Monatsgehälter. Da kann man sagen, na gut, der reiche VW-Boss muss da auch ein paar Monatsgehälter hergeben. Aber für jemanden, der Rücklagen hat, der Vermögen hat, bedeutet ja ein paar Monate Gehalt abzugeben, nicht, dass man sofort hungert. Ganz anders für einen Rentner, der so von einer Hungerrente nur leben kann, der gar keine Möglichkeiten hat, Rücklagen zu bilden, für den bedeutet das wirklich einen heftigen Einschnitt. Und so hart ist er bestraft worden für eine Tat, ja, auf die man auch mit einem gewissen Maß an Verständnis reagieren könnte.
Sie gehen so weit im Untertitel des Buches, Sie sprechen von einer neuen Klassenjustiz.
Ja, Klassenjustiz ist ein Kampfbegriff von vor 100 Jahren und einer, der sicherlich auch historisch belastet ist, einer, der mir deswegen nicht leicht über die Lippen geht.
Klingt ein bisschen angestaubt.
Es klingt nach schablonenhaft, ja, so nach ein bisschen billiger Vereinfachung. Das ist heute jedenfalls nicht so, dass alle, die in der Justiz was zu sagen haben, aus der Oberschicht kommen, ja, wie es vor 100 Jahren der Fall war. Das ist aber durchaus so, dass sich bestimmte Vorverständnisse, bestimmte Mentalitäten auch heute noch, ja, erhalten haben, auch heute noch professionell tradiert werden und sich niederschlagen. Das merkt man bei der Strafzumessung, das merkt man beim Umgang mit ja, sprachlich wenig kompetenten Beschuldigten, dass die deswegen schlechter gestellt sind.
Da scheint also die Strafe am Ende so ein bisschen von Herkunft und Wohlstand abzuhängen. Die Strafe oder auch die Gerechtigkeit scheint aber auch davon abhängen, von wem eigentlich das Unrecht angetan wurde. Wenn es Polizisten waren, dann stehen die Chancen auf Gerechtigkeit nämlich ziemlich schlecht. Diesen Schluss legt das andere Buch nahe, über das wir reden wollen. Tatort Polizei, Gewalt, Rassismus und mangelnde Kontrolle, ein Report. Dieses Buch haben geschrieben die beiden Investigativreporter Jan Keuchel und Christina Zülke. Die haben jahrelang dafür recherchiert. Und Christina Zülke ist jetzt ebenfalls hier im Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Hallo.
Ja, am Anfang Ihrer Recherche und am Anfang des Buches steht ein Abend im Juli 2016 in Köln. Da geht gerade der Christopher Street Day zu Ende. Eine Menge Demonstranten waren da und haben für die Rechte von queeren Menschen demonstriert. Und einer von denen ist Sven. Der ist einigermaßen platt, der will bei McDonald's auf die Toilette gehen. Da schlichtet er sogar noch einen Streit und dann sitzt er da und wartet, weil da eine lange Schlange ist. Aber dann kommt plötzlich Polizei. Was passiert da?
Ja, wir müssen nochmal zurück zu dem Streit. Er will zwei Frauen helfen, die aufs Männerklo wollen, wie so oft, wenn es voll ist. Und ein Mann weigert sich, findet das doof, es kommt zu einer Rangelei und deshalb wird dann die Polizei gerufen von den McDonald's-MitarbeiterInnen. Und Sven sagt, ja, ist okay, setzt sich dahin, eben weil er erschöpft ist und denkt, die Polizei wird das schon klären. Und dann kommt die Polizei und fragt ihn nach dem Ausweis und dann sagt er, warum? Und dann geht es relativ schnell, das haben Zeuginnen und Zeugen später vor Gericht ausgesagt. Und er bekommt einen Schlag, einen sogenannten Blendschlag, so heißt das bei der Polizei.
Was ist das?
Wie eine kräftige Ohrfeige. Und sein Kopf knallt gegen die Wand, an der er sitzt und er sinkt ohnmächtig zu Boden. Und die Beamten rufen dann aber keinen Krankenwagen, wie man vielleicht erwarten würde, sondern die fesseln ihn, die tragen ihn nach draußen, lassen ihn da. Auch das haben Zeugen hinterher bestätigt und das steht auch alles im Gerichtsurteil vorm Landgericht später. Die lassen ihn aus so Kniehöhe auf den Boden fallen. Da wird er nochmal geschlagen und auch getreten. Und dann nehmen sie ihn mit in Gewahrsam. Da wird gegen seinen Willen und auch ohne richterlichen Beschluss Blut abgenommen. Und mitten in der Nacht setzen sie ihn dann vor die Tür, nur in Unterwäsche. Und seine Klamotten sind klitschnass, die schmeißen sie sozusagen neben ihm auf den Boden.
Da sind ja immer wieder Punkte, an denen ich beim Lesen, obwohl ich den Fall damals in der Presse schon so ein bisschen mitbekommen hatte, aber jetzt das nochmal so detailliert zu lesen, mehrere Punkte, wo ich es einfach gar nicht glauben konnte, wo eigentlich hätte was anders laufen müssen. Also die ersten Polizisten machen offenkundig massive Fehler, dann kommt er ja aber auf diese Wache, kommt da in Gewahrsam, da wird er ja an andere Polizisten übergeben. Die reagieren aber nicht angemessen. Es kommt ein Arzt, der attestiert ihm, er sei völlig in Ordnung und sei gar nicht irgendwie völlig unter Drogen oder eine Gefahr oder was. Der reagiert aber auch nicht. Dann wird er auf die Straße gesetzt und dann kommen nochmal Polizisten, die helfen ihm aber auch nicht. Wie erklären Sie sich das, dass da, wenn wir mal nicht davon ausgehen, dass Polizisten losziehen, um bewusst willkürlich Gewalt auszuüben, wie erklären Sie sich, dass sowas passiert?
Ja, das finde ich nach wie vor, auch nach 4 Jahren Recherche, schwer zu erklären. Denn was wir ja festhalten müssen, ist, nicht alle Polizisten sind schlecht. Der Großteil der Polizisten macht ja gute Arbeit. Aber in dem Fall und leider immer wieder in anderen Fällen fängt dann einer an und dann beziehen sich scheinbar alle darauf. Also niemand geht hin und stoppt den Ersten. Niemand geht auch hin und stoppt den Zweiten. Also unserem Fall, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch dazu, ist es ja spannend, weil es stoppt dann doch jemand ganz, ganz, ganz weit hinten vor Gericht. Da traut sich eine Polizeischülerin tatsächlich auszusagen gegen die Kollegin.
Eine Schülerin, ja.
Genau.
Die da schon rausgeworfen wurde mittlerweile.
Genau, also die ist an dem Einsatztag dabei im McDonald's und sieht, wie ihr Ausbilder den Sven am Boden liegend und gefesselt schlägt und sagt wohl auch Stopp, aber kommt da nicht durch. Und dann ist irgendwann klar, dass die sich wahrscheinlich gegen ihre Kollegen stellen wird, weil sie bekannt dafür ist, dass sie schon mal kritische Fragen stellt. Und da der Polizist, der geschlagen und getreten hat, ihr Ausbilder ist, lässt er sie durchs letzte Praktikum fallen. Also die hat nur Einsen und Zweien in allen Prüfungen gehabt und fällt dann am Ende aber durch.
Das ist die Zeugin, die dann vor Gericht hilft, später bei diesen zahlreichen Prozessen, auf die wir noch kommen werden, weil es auch erstaunlich ist, dass es überhaupt so viele Prozesse gegeben hat und was das für Prozesse waren. Wenn wir noch an diesem Abend bleiben, er sitzt dann also in der Nacht in Unterhose und T-Shirt mit nasser Kleidung hinter dieser Polizeiwache. Seine Eltern müssen in die Stadt kommen, ihn holen, fahren mit ihm in die Klinik. Und ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil das so beeindruckend ist, was die Ärzte vermerken. Prellmarken am gesamten Körperbereich verteilt, mit Striemen und Schürfungen, Schädelprellung, Prellung der linken Hand, multiple Schürfungen und so weiter. Man sollte meinen, damit ist doch alles klar. Und trotzdem, ich habe es gerade schon angedeutet, gibt es Prozesse und nicht die Polizisten stehen vor Gericht, sondern er wird angezeigt.
Genau, da sind wir schon eigentlich im Systemischen. Das ist ganz, ganz oft der Fall, wenn ein Bürger oder eine Bürgerin Probleme mit der Polizei bekommt, beispielsweise auf einer Demo oder bei anderen Konflikten, dann endet es ganz häufig damit, dass nicht die Polizisten, bei denen man ja meint, die hätten Unrecht getan, angeklagt werden, sondern ganz häufig werden die BürgerInnen angeklagt, eben mit der Begründung Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und dann ist es normalerweise so, wenn dann zwei Polizisten Aussagen gegen den Bürger oder gegen die Bürgerin, dann hat man relativ wenig Chancen. Und die wenigsten Anwälte empfehlen zum Beispiel Opfern von Polizeigewalt, dass sie überhaupt klagen sollen. Und im Fall von Sven war es eben auch so, der war völlig erschüttert. Der wollte noch nicht mal unbedingt gegen die Polizisten klagen. Der hat dann auf Facebook nach Zeugen gesucht, aber gar nicht, weil er klagen wollte, sondern weil er einfach schon so ein Gefühl hatte, es ist so viel schiefgegangen an dem Abend. Ich glaube, ich brauche vielleicht Unterstützung. Und tatsächlich wurde er dann als Täter angeklagt und musste sich ja über Jahre rechtfertigen dafür, dass er ein Täter sein könnte, mit verheerenden Folgen auch für seinen Alltag. Und das war sozusagen eigentlich noch eine zweite Traumatisierung,
die dann durch diese Prozesse gekommen ist. Diese Situation, Herr Steinke, dass da ein Mensch derartig zusammengeschlagen wird von Polizisten, völlig grundlos, Stichwort Klassenjustiz, das war jetzt ein Student, der von allen als schmächtig beschrieben wird. In Ihrem Buch tauchen ja so ein paar Promis immer wieder auf. Uli Hoeneß zum Beispiel mit seiner Steuerhinterziehung. So Ihrer Reportererfahrung nach, wäre es denkbar, dass bei so einer Razzia wegen Steuerhinterziehung bei Uli Hoeneß am Ende Uli Hoeneß mit solchen Schädelprellungen verhaftet wird und dann irgendwie nachts mit nasser Kleidung auf die Straße geworfen wird?
Also jedenfalls hätten wir da einen gigantischen Unterschied, was die sogenannte Beschwerdemacht angeht. Also jemand, der gute Anwälte hat, jemand, der vielleicht sogar in der Öffentlichkeit Gehör hat mit seiner Stimme, der kann ganz anders dagegenhalten und dementsprechend genießt er auch eine ganz andere Form von Respekt. Ich glaube, den Fall, den Frau Zülke gerade geschildert hat, den wird es nicht oft geben in Deutschland. Das ist jetzt sicherlich nicht der Alltag, aber es ist ja doch einer, der uns tief blicken lässt. Wie ohnmächtig jemand sein kann, der keine Beschwerdemacht hat, der nicht aus einer sozialen Gruppe mit Macht kommt, der nicht reich oder prominent ist und der einfach ausgeliefert ist. Ich glaube, das ist etwas, was strukturell ist. Ja, es gibt einen Unterschied, ob du als sozial Schwacher oder als sozial Starker dem Rechtsstaat gegenüber trittst. Und ich glaube, das ist, was uns im Kern empören muss. Das ist nicht der Anspruch, den wir an einen Rechtsstaat haben müssen.
Menschen mit viel Reichtum, mit gutem Wohlstand, die können sich dann auch gute Anwälte leisten. Ich habe ehrlich gesagt, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, immer gedacht, naja, den Pflichtverteidiger, den kriegt ja trotzdem jeder. Ich musste aber lernen, das stimmt überhaupt nicht. Das ist in anderen Ländern so, nicht in Deutschland.
Das glauben viele, weil es in Amerika so ist. Und
wir kennen es aus den Serien.
Nein, tatsächlich ist es so, in Deutschland, wenn man angeklagt ist, wenn man auf der Anklagebank sich verantworten muss gegenüber Vorwürfen, hat man nicht automatisch das Recht auf einen Verteidiger, der einen da hilft, sich zu orientieren in dieser fremden Welt. Sondern es gilt eine sehr geizige, eine sehr kleine Regelung nur in Deutschland, die besagt, wenn das Gericht findet, die Vorwürfe sind kompliziert, oder wenn das Gericht feststellt, der Beschuldigte ist zum Beispiel hörbehindert oder hat irgendwelche anderen Einschränkungen, dann gewährt der Staat gnädig auf Antrag hin einen Pflichtverteidiger. Nicht automatisch. Und das sind Rechte und Klauseln, die muss man erstmal kennen. Ich habe hier einen Fall erlebt in Berlin von einer 76-jährigen hörbehinderten, halbseitig gelähmten Frau, die noch nicht einmal verstanden hat, was die Richterin sie gefragt hat. Und die hätte selbstverständlich das Recht gehabt, jedenfalls nach den Paragraphen, dass man ihr einen Verteidiger zur Seite stellt, aber niemand hat sie darüber aufgeklärt.
Sie haben viele solche Fälle in Ihrem Buch versammelt, auch ein drogenabhängiger Obdachloser mit psychischen Einschränkungen. Da befindet die Richterin, der sei doch fit genug, seinen Prozess selber zu managen.
Wir haben das strukturelle Problem, dass in Deutschland diese Entscheidung von den Richterinnen und Richtern getroffen wird, die dann auch den Prozess zu führen haben. Das heißt, die Richterinnen und Richter, die natürlich mehr Stress haben, wenn ihnen ein Anwalt gegenübertritt, ja, und laut ist und die Argumente, die für den Beschuldigten sprechen, stark machen. Die haben natürlich auch einen gewissen Interessenkonflikt in sich, ob sie das machen wollen. Und die haben vielleicht dann eine etwas eingeschränkte Motivation, dem unbedingt einen Anwalt zu gönnen. Mhm. Also es ist unverzichtbar, dass man in so einer Ausnahmesituation, in die man ja nicht oft ist in seinem Leben, jemanden an seiner Seite hat, dem man vertrauen kann und über den man irgendwie kompetenten Rat bekommt. Dass das in Deutschland bei, sagen wir mal, 90% der Fälle nicht der Fall ist und dass nur die 10% der Glücklichen einen Pflichtverteidiger bekommen, das bedeutet, es kommt auf den Geldbeutel an.
Frau Zülke, Sven, der hatte nun einen Anwalt und Sven, der hat sich dann vor Gericht verteidigt, nachdem er angeklagt wurde. Sie haben es vorhin schon gesagt, er hat dann über Facebook Zeugen gesucht und auch welche gefunden. Und er ist aber dann daraufhin vom Polizeipräsidenten Köln angezeigt worden. Weswegen?
Wegen Verleumdung.
Gegen die Polizisten?
Genau.
Wie ging das dann vor Gericht?
Das war einer von drei Vorwürfen. Also er war einmal wegen Verleumdung bei Facebook, dann wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und wegen Beleidigung angeklagt.
Das ist ja ziemlich zerrissen worden in sämtlichen Instanzen, oder? Können Sie die Argumente erklären, warum?
Also die Verleumdung ist direkt schon vorm Amtsgericht zerrissen worden, weil die Richterin gesagt hat, es ist ja niemand namentlich genannt worden. Die Polizisten waren nicht identifizierbar, deshalb ist da nichts dran. Der Herr Steinke wird das eher sagen können als Jurist, ob das jetzt so stimmt. Aber dann der Widerstand, der wurde auch, also er ist ja vorm Amtsgericht sofort freigesprochen worden von allem. Er ist auch vorm Landgericht von allem freigesprochen worden. Spätestens nach dem Amtsgericht haben alle, die im Saal waren, gedacht, jetzt wird ja die Staatsanwaltschaft gegen die Polizisten ermitteln, weil auch man der Richterin anmerkte, dass die immer wütender wurde, je länger sie diesen Polizisten zuhörte. Aber nein, Sven wurde dann vor dem Landgericht eben nochmal angeklagt. Da gab es dann 5 Tage Prozess, sehr, sehr ungewöhnlich für einen Fall von Widerstand. Der Richter hat ganz gründlich aufgeklärt, hat am Ende sich entschuldigt bei Sven. Und dann haben wieder alle darauf gewartet, dass nun die Polizisten angeklagt werden oder dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufnimmt. Und dann rief Sven uns irgendwann an, den Jan Keuchel und mich, und sagte, nee, jetzt also noch eine Runde Oberlandesgericht. Und da ist er dann wieder von allem freigesprochen worden, bis auf Beleidigung, weil er im Auto eben mehr oder weniger in Panik, weil die ihm nicht gesagt haben, wo sie ihn mit hinnehmen, die beschimpft hat. Und die haben ihn aber auch beleidigt, deshalb ist er da auch straffrei geblieben.
Das heißt, und das ist ja alles dieselbe Oberstaatsanwältin gewesen, die ihn 3-mal vor Gericht gezogen hat, obwohl dann auch die Richter schon sagten, ist diese Revision denn wirklich nötig? Und dieselbe Oberstaatsanwältin, die Ermittlungen gegen die Polizisten dann aber sogar eingestellt hat. Wie war das?
Zweimal sogar. Also die hätte am Anfang, deshalb hat Sven auch selber nicht geklagt, weil ihm alle gesagt haben, die Staatsanwaltschaft sollte objektiv in alle Richtungen ermitteln. Das heißt, wenn die Polizisten schuld sind, dann wird die Staatsanwaltschaft das rausfinden. Du musst die nicht extra anklagen. Die Staatsanwaltschaft hat aber in diese Richtung gar nicht wirklich ermittelt. Und dann hat sie irgendwann die Ermittlungen wieder aufgenommen. Das war der Moment, wo eigentlich Sven ja auch gerne mal was gesagt hätte, gerne mitgeholfen hätte. Sein Anwalt hat immer versucht, an diese Akten ranzukommen. Und irgendwann kriegten die mit, die Staatsanwältin hat eingestellt gegen eine geringe Geldbuße. Und zwar mit dem Argument, geringes Interesse der Öffentlichkeit. Und das war der Moment, wo der Jan Keuchel und ich wirklich vom Stuhl gefallen sind, weil wir zum Beispiel wussten, dass der NRW-Justizminister sich regelmäßig über den Fall hat informieren lassen. Und es war natürlich auch ein bisschen grenzwertig, dass die gleiche Oberstaatsanwältin, die 3-mal gegen Sven klagt, dann auch das Verfahren gegen die Polizisten führen soll.
Diese Recherche von Christina Zülke, die geht natürlich noch weiter und immer entlang dieser Fragen, ist das ein Einzelfall oder ein strukturelles Problem? Und zweitens, wie kann die Staatsgewalt besser kontrolliert werden, um solche Willkür und Gewalt zu verhindern? In Ihrem Buch, Frau Zülke, da kann man ein bisschen mehr als in dem von Ron Steinke sich fragen, ist das ein Einzelfall, den Sie da beschreiben von Sven, der da so von der Kölner Polizei geschlagen, drangsaliert, gedemütigt wurde, oder ist das doch was Grundsätzlicheres? Nun habe ich Ihr Buch gelesen, ich weiß, es ist was Grundsätzlicheres, aber wann haben Sie das gemerkt, dass das über diesen Einzelfall hinausgeht, was Sie da beobachten?
Also wir haben uns immer gefragt, wann kommt denn mal jemand und greift ein? Also als nach dem Freispruch am Amtsgericht nicht gegen die Polizisten ermittelt wurde, sondern wieder Sven angeklagt wurde, als das Gleiche nach dem Landgericht passierte, da haben wir dann immer gefragt, ja, aber jetzt muss doch mal irgendwer kommen und sagen, das geht so nicht. Und dann war eben die Frage, wer müsste denn kommen? Wer kontrolliert denn die Polizei einerseits? Und da ist die Antwort, das macht die Staatsanwaltschaft. Und Die Staatsanwaltschaft arbeitet aber ja jeden Tag mit den PolizistInnen zusammen. Das sind deren Ermittler. Und dann wurde irgendwann klar, die werden nicht so hart gegen Polizisten ermitteln, weil die Gefahr einfach total groß ist. Wenn ich Montag als Staatsanwältin total hart gegen die Polizei durchgreife, dann haben die vielleicht Dienstag gar nicht mehr so große Lust zu ermitteln. Und das ist auch ein Problem, was Menschenrechtler schon seit Jahren an Deutschland kritisieren, seit über 20 Jahren. Es bräuchte eine weitere Instanz, die eben auch dann die Staatsanwaltschaft kontrolliert. Und die fehlt in Deutschland einfach.
Sie haben da eine Menge rumgefragt, auch bei Polizeigewerkschaften, auch bei Kriminologen an Universitäten. Und ein paar Instanzen gibt es ja doch, die in Deutschland dann auch die Polizeien kontrollieren. Aber es sind wenige. Was haben Sie da gefunden?
Naja, also zum einen gibt es die Staatsanwaltschaft und dann gibt es was, das nennt sich Polizeibeauftragte. Das war eine unserer Kernrecherchen, dass wir in allen Bundesländern geschaut haben, was gibt es denn da? Wer hat überhaupt Polizeibeauftragte? Und dann haben wir gesehen, es gibt nur 3 Bundesländer, in denen die überhaupt wirklich unabhängig sind. Also in denen die nicht beispielsweise im Innenministerium sitzen. Also
was der Dienstherr ist.
Genau, und das ist der Dienstherr auch der Polizei. Das heißt, also spätestens in der Kantine würde man sich wiedersehen. Sondern die müssten eigentlich im Parlament angesiedelt sein, sodass sie keine andere Kontrolle haben. Und dann gibt es das Beispiel NRW. Hier ist der Polizeibeauftragte für über 50.000 Mitarbeitende bei der Polizei zuständig. Der hat wenige Mitarbeiter, kaum Geld, darf nicht selber ermitteln zum Beispiel, sondern nur in Akten schauen. Und wenn ich als Bürgerin mich jetzt beschweren möchte, dann ist der gar nicht zuständig, sondern ich als Bürgerin, wenn ich mich in Nordrhein-Westfalen über einen Polizisten beschweren möchte, dann muss ich zur Polizei gehen.
Da müssen Sie zur Polizei gehen. Das sind diese Verstrickungen. Herr Steinke, Sie haben vorhin ein, na, nicht ganz vergleichbares, aber doch irgendwie verwandtes Dilemma aufgezeigt, nämlich die Pflichtverteidiger, die von den Gerichten bestellt werden. Dass also Gerichte sich, wenn sie sich einen besonders guten Pflichtverteidiger aussuchen würden, dass sie sich damit eigentlich selber mehr Arbeit machen müssten. Gibt es da irgendwie Überlegungen oder Versuche, das ein bisschen zu entzerren, dass da nicht so ein, na, Sie beschreiben das als Geklüngel an einer Stelle oder Klungelei im Buch?
Das ist auf jeden Fall eine zur Korruption einladende Situation. Das ist eine Situation, wo Anreize da sind, seine eigenen Interessen über die des Rechts zu stellen. Und es ist ja noch, geht ja noch weiter. Es ist ja nicht nur, dass die Richterinnen und Richter da ja, in die Situation kommen, Fehlanreize zu bekommen, auch die Anwälte haben wir ein Interesse daran, wieder bestellt zu werden, also sich nicht unbeliebt zu machen beim Hohen Gericht. Und das heißt, jedenfalls manche geben dann der Versuchung nach, zahmer aufzutreten, mit dem Blick auf ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen und nicht mit dem Blick auf die Interessen ihrer Mandanten.
Ein Verteidiger, der bellt, wird nicht bestellt. So zitieren Sie da einen Verteidiger.
Das ist so eine gängige Redensart. Es gibt auch viele, die dennoch das Rückgrat haben und die, ja, ist mir egal, mache ich trotzdem. Genauso wie es auch Richterinnen und Richter gibt, die sagen, ich will lieber einen Verteidiger mit Rückgrat, der mir Kontra gibt. Aber der Punkt ist, die Anreize sind gesetzt, dass es auch anderes gibt. Das müsste nicht so sein. Ja? Das könnte man auch viel sauberer entzerren. In anderen Ländern ist es so, dass eben nicht der Richter, die Richterin für den eigenen Prozess die Anwälte auswählt, sondern dass es die Rechtsanwaltskammer macht. Und es gibt sogar in einzelnen Bundesländern immer wieder Versuche von Rechtsanwaltskammern, das einzufordern. Ja, da wird dann eine Liste aufgestellt zum Beispiel, da sind dann 100 freiwillige Anwältinnen und Anwälte drauf, die sagen, ruft uns an, wir kommen, am besten in einfach alphabetischer oder willkürlicher Reihenfolge, damit das also komplett nicht in der Hand des Richters ist.
Woran scheitert das?
Keine Lust. Die Richter und Richterinnen rufen da nicht an. Das Telefon bleibt still, die rufen weiterhin ihre Freunde oder ihre bekannten Anwälte an.
Also das sind buchstäblich die Bekannten, mit denen man auch zusammen, was weiß ich, Sport macht oder dergleichen.
Zumindest beruflich bekannt, also Leute, mit denen man schon mal gute Erfahrungen gemacht hat, wie immer das dann, was immer das dann bedeutet. Aber es gibt Studien, wo sogar Richter ankreuzen, persönliche Bekanntschaft. Und es gibt Anekdoten, wo man sich aus dem Reitverein persönlich kennt. Und dann wird von der Vorsitzenden Richter des Schwurgerichts immer wieder der Bekannte aus dem Reitverein als Strafverteidiger bestellt.
Das ist also irgendwie so ein geschlossener kleiner Kreis und nun ist natürlich das Justizsystem eins, das auch von so einer eigenen Sprache lebt, die als Laie ich von außen schwer verstehe, dann oft nicht so genau weiß, was bedeutet da jetzt etwas. Sie haben ein schönes, böses Zitat an einer Stelle, wenn dann einem Angeklagten gesagt wird, ein Verteidiger wird Ihnen ohne Antrag in diesem Verfahrensabschnitt nicht beigeordnet. da muss ich erstmal wissen, was das heißt. Was heißt das nämlich?
Ja, das ist Deutsch, aber das ist eine doppelte Verneinung. Und das heißt, es ist dafür gesorgt, dass das kein Mensch auf Anhieb verstehen kann. Das ist ein Satz, der wurde einem Beschuldigten gesagt und übersetzt würde das einfach heißen, Sie haben ein Recht auf einen Verteidiger. Wenn Sie wollen, kriegen Sie sofort einen. Ich hole sofort einen, wenn Sie müssen nur ein Wort sagen.
Und der wäre kostenlos.
Der wäre kostenlos, aber das ist so verklausuliert, dass praktisch sichergestellt ist, dass es keiner versteht. Und schon gar nicht, in der konkreten Situation war es jemand, der gerade die Nacht durchgemacht hatte, der gerade von Drogen runterkam. Also wo es wirklich noch einen Grund mehr gibt, klare und verständliche Worte zu wählen.
Das ist diese Sprache, die man dann von außen nicht unbedingt versteht. Und ja, ich frage mich, sind Sie da auf so ein System gestoßen, das da in sich sehr zufrieden ist und eigentlich sich gar nicht öffnen möchte, auch wenn Sie das beschreiben mit diesen Versuchen, irgendwie die Verteidiger anders zu bestellen, die dann irgendwie dann doch immer wieder im Sande verlaufen? Ist das so ein geschlossenes System?
Es ist zu einem gewissen Teil auch so ein Menschenbild, was ja, in weiten Teilen der Justiz gepflegt wird, das da lautet, man hat kompetent zu sein. Man hat sich halt zusammenzuraufen und halt seine Post ordentlich zu lesen und seine Behördenpost und sich dann zu informieren. Leider sind die Menschen, um die es dann geht, ja, die Elendskriminalität begehen, oft in ganz schwierigeren Lebenssituationen. Und wenn man mit Drogensucht gepeinigt ist, wenn man vielleicht auch schlecht Deutsch spricht, wenn man sich mit psychischen Problemen plagt und die Nächte auf andere Weise irgendwie sich um die Ohren schlagen muss, dann hat man diese Kompetenzen nicht und dann hat man das Nachsehen. Es gibt zum Beispiel ein großes strukturelles Problem in Deutschland, dass ganz viele, immer mehr Prozesse rein schriftlich geführt werden. Die Justiz spart Geld, lädt die Leute gar nicht erst vor Gericht, sondern schickt ihnen einfach ein schriftliches Urteil. Wenn man nicht widerspricht innerhalb von 2 Wochen, dann wird das automatisch rechtskräftig, als hätte man seine Schuld eingestanden.
Ich dachte, im Strafrecht ist die Mündlichkeit vorgeschrieben, damit sowas eben nicht passiert.
Das ist nicht zwingend vorgeschrieben und von dieser Freiheit machen die Gerichte immer mehr Gebrauch in den letzten 20 Jahren. Inzwischen ist das häufiger, dass etwas schriftlich abverhandelt wird, als dass es wirklich im Gerichtssaal gemacht wird. Und das bedeutet, es hat nie ein Richter und ein Angeklagter sich gegenübergesessen. Man hat den Leuten nie in die Augen gesehen und man geht davon aus, die Post wird gelesen, wird verstanden und der entscheidet dann frei und kompetent, nicht zu antworten. Ob in Wahrheit ganz andere Gründe dafür sind, dass jemand auf diese Post nicht reagiert, interessiert dann nicht mehr oder ist halt dessen Pech.
Jetzt haben Sie gesagt, Menschen, die in diesen schwierigen Lebensumständen sind, die vielleicht ihre Post gar nicht aufmachen oder das dann auch gar nicht verstehen, das pflanzt sich dann ja fort. Ich lese auch bei Ihnen, je prekärer die Lebensumstände, desto strenger entscheiden die Richter. Wie kann das denn sein?
Es gibt relativ klare Regeln dafür, wie man Straftaten einsortiert, was für Paragraphen davon verwirklicht sind. Aber es gibt eine große Freiheit, wenn es darum geht, das Leben eines Angeklagten zu analysieren. Und das ist ja gar nicht unwichtig für die Strafzumessung. Für die Frage, ist hier eine Strafe am unteren Rand des Strafrahmens angezeigt oder eine am oberen? Ja, das Strafgesetzbuch sagt in der Regel Strafe bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe und in dieser Freiheit bewegt man sich dann. Ist der Angeklagte jemand, der ohnehin auf Abwägen ist, der regelmäßig solche Sachen macht, dann muss man da vielleicht hart reingehen und dessen Leben komplett mit einer scharfen Sanktion einmal durchrütteln. Oder ist es jemand, der eigentlich ja, legal lebt, der eigentlich sozialverträglich unterwegs ist, der hier einmal einen Ausrutscher hatte, dann ist es vielleicht nicht notwendig, da so mit der Härte reinzugehen. Das heißt, die Frage, wie sehe ich dessen Leben, wie verstehe ich dessen Biografie, die ist am Ende mindestens so wichtig wie die juristische Frage, was hat er getan?
Und es geht noch weiter. Ich lerne nämlich auch bei Ihnen, dass die Lebensverhältnisse zum Beispiel, wenn jemand obdachlos ist und vom Flaschensammeln lebt, da hätte ich so ganz naiv als Nichtjurist gedacht, das ist dann irgendwie strafmildernd, wenn dann so jemand klaut und das irgendwie vielleicht weiterverkauft, um sich davon was anderes kaufen zu können. Auch da lese ich bei Ihnen, das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand so wenig hat, dann ist selbst ein kleiner Diebstahl gleich schon geschäftsmäßig.
Das ist eine alte Wendung aus dem Strafgesetzbuch, die die Vorstellung hat, Berufsverbrecher. Ja, jemand, der stiehlt oder andere Straftaten begeht, um sich davon zu ernähren, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, der ist besonders gefährlich, weil man ja befürchten muss, der macht das immer wieder. Und deswegen muss man den besonders scharf bestrafen. Ich würde es ehrlich gesagt so sehen wie Sie. Der hat vielleicht eher ein bisschen Verständnis verdient oder jedenfalls ist das nicht so verwerflich, wie wenn jemand aus reiner Luxusgier stiehlt. Aber das deutsche Strafgesetzbuch ist da hart.
Um das plastisch zu machen, ich lese eins dieser vielen Beispiele bei Ihnen. Ein Beispiel von einem Menschen, der hat ein paar Packungen Eis geklaut. Ich glaube, es geht irgendwie um 34,95 Euro oder dergleichen. Und der hat dafür 4 Monate Haft ohne Bewährung gekommen. Haben Sie suchen müssen, um solche Beispiele zu finden oder ist das deutscher Standard?
Das ist tatsächlich deutscher Standard. Wir haben oft, wenn wir so die Fernsehkrimis sehen oder die auch Kriminalberichterstattung in den Medien, den Fokus auf den großen, spektakulären Gewalttaten. Das sind die Dinge, die am meisten Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber wenn man mal einfach durch ein Gericht spaziert, von Saal zu Saal geht und sich mal einen Tag lang anguckt, womit arbeiten eigentlich die Strafgerichte, zumindest auf unterer Ebene, dann ist das der Alltag. Die kleine Elendskriminalität. Die Gewaltkriminalität in Deutschland macht nur 3% aller Straftaten aus und Diebstähle machen gleich 40% aus. Und die allermeisten Diebstähle sind nicht Taten, von denen man reich wird, sondern sind, wie Sie gerade gesagt haben, ein paar Packungen Eis. Ja? Ein Drogenabhängiger, der irgendeine Kleinigkeit stiehlt, die er dann draußen verhökert, um sich dann den nächsten Schuss leisten zu können. Das sind Straftaten, die natürlich ja, zu verhindern sind, die sind jetzt nicht in Ordnung in irgendeiner Weise. Aber wenn man mal sich die Frage stellt, wie viel Strafe verdient das? Also ich wäre da eher der Meinung, es gibt andere Dinge, die die Gesellschaft mit mehr Zorn beantworten müsste als sowas.
Ich möchte einen gedanklichen Sprung machen zu Ihrem Buch wieder, Frau Zülke, über den Tatort Polizei und zu einer Frage, die ich Ron Steinke vorhin gestellt habe, nämlich ob er da so einem geschlossenen System begegnet ist, in das man ja von außen schwer eindringen kann. Bei Ihnen wird das sehr deutlich. Sie haben ja investigativ suchen müssen, auch nach Polizisten, Polizistinnen, die Ihnen ein bisschen intern erzählen, wie funktioniert das eigentlich? Was passiert eigentlich, wenn es so eine Gewalttat gegen einen Bürger gab? Was machen dann Polizisten danach? Wie sagen die aus, wenn plötzlich einer von ihnen vor Gericht steht? Erzählen Sie mal, wie schwierig war das da, an Beamte ranzukommen und wen haben Sie dann gefunden?
Ja, das war tatsächlich unsere größte Schwierigkeit, dass wir PolizistInnen finden, die sich trauen, was zu sagen. Und dann gibt es dieses Wort Chorgeist, also dieser Zusammenhalt. Und einerseits, wenn man jetzt mal Polizisten am Rande einer Demo sieht, das macht total Sinn, dass die zusammenhalten, dass die stehen zum Teil ja Rücken an Rücken und die müssen sich blind aufeinander verlassen können, wenn da Steinewerfer oder Schlimmeres auf die zukommen. Ne? Aber das führt eben auch dazu, wenn dann einer zuschlägt, wo es nicht angemessen ist. Die Polizei darf ja Gewalt ausüben. Die haben ein Gewaltmonopol, so heißt es. Aber wenn einer eben illegal Gewalt ausübt, dann führt es dazu, dass die KollegInnen sich sehr schwer damit tun, den zu stoppen und ihn auch anzuzeigen. Dann ist man, das haben uns dann die wenigen Polizisten, die mit uns geredet haben, sofort außen vor. Einer hat in einem Gespräch, wollte sich mit uns eigentlich im Café treffen, dann sind wir immer weitergezogen. Am Ende hat er sich nur bereit erklärt, sich hinten im Auto mit uns zu unterhalten,
weil er Angst hatte, er würde gesehen.
Er hatte solche Sorge, dass er gesehen wird. Und er sagte, also wenn man da wirklich gegen diese Kollegen vorgeht, dann ist das Edeka, Ende der Karriere. Und dann gibt es, was das nennen die Polizisten, Weißschreiben, also oder Reinschreiben. Wenn da Gewalt passiert ist, dann schreiben die Anzeigen so, dass eben der Bürger einen Widerstand begangen hat und man ihn deshalb eventuell doch schlagen durfte. Mhm. So ähnlich ist es bei Sven dann ja auch passiert. Da wollte nämlich zum Beispiel die Polizeischülerin eigentlich die Anzeige schreiben, weil sie das ja üben sollte. Und da hat der Ausbilder dann gesagt, nee, die schreibe ich mal.
Das erzählt Ihnen also dieser ehemalige Beamte. Woher wissen Sie, dass das alles so stimmt und dass der sich nicht nur wichtig machen will? Weil sonst erzählt es Ihnen ja fast niemand.
Naja, die wenigen, mit denen wir geredet haben, die erzählen es alle gleich. Da müssen wir uns so ein bisschen drauf verlassen. Wir haben mit Polizeiausbildern, mit Professoren an Hochschulen gesprochen. Die erzählen es auch ähnlich. Und daraus haben wir dann hinterher die Schlüsse gezogen. Und wenn Sie fragen nach dem geschlossenen System und man fragt sich ja, warum zum Beispiel sperrt sich die Polizei gegen diese externe Kontrolle, und dann sind einfach das stärkste Organ, was es gibt, die Polizeigewerkschaften, in denen sehr, sehr viele Polizisten organisiert sind. Und da spricht ein Gewerkschaftsvertreter von einem Misstrauensvotum, wenn Polizei von außen kontrolliert würde. Also er sagt, interne Ermittlungen würden doch reichen. Und da gab es dann aber wiederum einige Polizistinnen, die gesagt haben, nein, warum? Wir machen doch gute Arbeit, dann sollen die uns doch ruhig kontrollieren. Aber die Gewerkschaften sind dann noch sehr vehement dagegen und viele InnenministerInnen sind dann auch eher vorsichtig.
Es gab auch einen Bundesinnenminister Seehofer, der da sehr vorsichtig war, was Polizeistudien betroffen hat. Wir haben jetzt vorhin schon über die neue Klassenjustiz gesprochen, in der Arme und Obdachlose und Kranke wirklich schlechtere Chancen haben als millionenschwere Steuerhinterzieher. So beschreibt es der Jurist Ronen Steinke in seinem Buch »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich«. Und wir haben über die krassen Fälle von Polizeiwillkür und staatlicher Gewalt gesprochen, an deren Ende dann oft nicht die prügelnden Polizisten vor Gericht stehen, sondern eben die Opfer. Darüber haben die Investigativreporter Christina Zülke und Jan Keuchel das Buch Tatort Polizei geschrieben. Wie sieht das aus? Sie haben ein paar Vorschläge, wie man diese Situation verbessern könnte, die Sie beschrieben haben, dass zum Beispiel Menschen keine Verteidiger bekommen, obwohl ihnen eigentlich welche zustehen würden, oder dass auch in dem Buch beschreiben Sie, wie Gerichte oft gar nicht wirklich die ausreichende Zeit haben und auch Verteidiger gar nicht die ausreichende Zeit haben. Sie schreiben einen ersten Vorschlag, der klingt schon fast ein bisschen banal, nämlich schlicht die Justiz besser finanziell auszustatten.
Ja, das klingt deswegen aber trotzdem nicht so alltäglich, weil wenn es darum geht, Etats zu verteilen in der Politik, dann sind diejenigen, die sich für soziale Gerechtigkeit aussprechen, oft eher fokussiert auf die Sozialetats, auf die Bildungsetats. Aber dass auch in der Justiz Fragen von sozialer Gerechtigkeit verhandelt werden und auf dem Spiel stehen, das ist leider nicht bewusst genug.
Das heißt, um es mal ein bisschen plakativer auszudrücken, ausgerechnet linke Parteien sorgen, wenn sie in der Regierung sind, für eine unsozialere Justiz?
Jedenfalls ist ihr Herz für die Ausstattung der Justiz nicht so wahnsinnig am Pochen, wie es für die Sozialetats ist. Und das ist falsch, weil eine heruntergesparte Justiz, die sozusagen aus Spargründen kurze Prozesse macht oder den Leuten einfach nur Briefe schickt mit den Vorwürfen, anstatt sie überhaupt vorzuladen, eine solche Justiz ist kein Problem für reiche Beschuldigte. Ja, die antworten dann trotzdem in aller Ruhe mit ihren Anwälten. Aber die bedeutet schlechtere Ausgangsbedingungen für Arme und Leute, die schlecht Deutsch sprechen.
Jetzt hatten wir gerade einen Regierungswechsel im Herbst. Frau Zülke, wie ist das bei Ihnen? Wir haben vorhin schon kurz den Namen Seehofer erwähnt, den früheren Bundesinnenminister, der vehement gegen eine Studie zu Rassismus in der Polizei war. Es gibt ja immer wieder Versuche, so Studien anzuführen. Haben Sie den Eindruck, mit der neuen Regierung könnte das einfacher werden? Oder denken Sie dann doch eher an Olaf Scholz, der nach seinem unrühmlichen Polizeieinsatz in Hamburg behauptete, es habe gar keine Polizeigewalt gegeben?
Also das große Problem, oder eigentlich soll es ja eine Chance sein in unserem Land, ist ja, dass die Polizei vor allem föderal geführt wird. Also jedes Bundesland hat eine eigene Polizei. Deshalb ist der Bundesregierungswechsel jetzt gar nicht so entscheidend. Und für uns war eher die Frage, wir haben mal über die Landesgrenze hinausgeguckt und haben gesagt, wo könnte es denn gehen, wenn die Polizeibeauftragten in den Bundesländern zwar mittlerweile zum Teil existieren, aber doch nicht so sind, wie wir uns das vorstellen würden. Und dann sind wir nach Dänemark gefahren. Mhm. Da gibt es eine unabhängige Polizeiermittlungsbehörde und die haben 34 Mitarbeiterinnen, die haben ein Millionenbudget, die dürfen bei kritischen Fällen müssen die sofort angerufen werden, die dürfen selber ermitteln. Wir waren da vor Ort, da brannte gerade so eine rote Lampe und Polizisten mussten aussagen, weil da geschossen worden war. Und da merkt man einfach eine Unabhängigkeit. Und dann haben wir auch mit den Gewerkschaften dort vor Ort geredet. Und die haben gesagt, ja, sie waren auch am Anfang skeptisch und haben gedacht, na, ist ja ein bisschen komisch. Warum dürfen wir das nicht selber aufklären? Und sagen, mittlerweile sind wir aber total froh. Denn jetzt ist in Dänemark klar, wenn ein Polizist beschuldigt wird von einem Bürger, dann klärt das eine unabhängige Behörde. Und dann ist auch hinterher klar, wie die Fakten sind. Und ganz oft durfte der Polizist eben Gewalt anwenden. Es sieht halt auf Videos häufig schlimm aus, weil ja Polizisten Gewalt anwenden dürfen. Und die Gewerkschafter in Dänemark haben dann eben auch erzählt, dass sie ja das Vertrauen der Bevölkerung brauchen, um zu ermitteln. Also ganz viele Tipps, die zum Ermittlungserfolg führen, die kommen aus der Bevölkerung. Und wenn die Menschen aber der Polizei nicht mehr vertrauen und denen keine Tipps mehr geben, dann legen die im Grunde die Arbeit lahm.
Herr Steinke, wenn wir zu Ihnen kommen, was sich da ändern müsste, Sie haben auch, wie sich das für ein ordentliches Sachbuch gehört, ein Schlusskapitel mit Vorschlägen, was denn geändert werden müsste, um diese Probleme, die wir wirklich nur knapp umrissen haben, jetzt irgendwie in den Griff zu kriegen. Und Sie skizzieren noch wesentlich mehr Probleme, irgendwie wie viel mehr arme Menschen in U-Haft kommen im Vergleich zu reichen Menschen und so weiter und so fort. Also es zieht sich ja wirklich durch den ganzen Bereich durch. Sie fangen an mit einer Forderung nach diesem, die Justiz besser ausstatten, was ich vorhin gesagt habe, Pflichtverteidiger für alle. Das ist, glaube ich, schon vorhin klar geworden, als Sie das beschrieben haben, wie die aktuelle Situation aussieht. Aber Sie haben dann auch so einen Vorschlag, der klingt schon fast ein bisschen rührend in meinen Ohren. Auch Top-Anwälte müssten mal Arme vertreten. Das klingt fast naiv, darf ich das sagen?
Es ist in anderen Ländern, in den USA beispielsweise, Ehrensache für reiche Kanzleien, dass man pro bono Arbeit macht. Ja, ein paar Mal im Jahr, nicht jetzt regelmäßig, ein paar Mal im Jahr, dass man einen Obdachlosen verteidigt oder eine vergewaltigte Frau, dass man ihr beisteht im Prozess, auch wenn sie sich solche Top-Anwälte nicht leisten kann. Und in Deutschland gibt es diese Kultur nicht. Das ist, finde ich, bedauerlich und das ist irgendwie, finde ich, sollte es auch zur Ehre von Anwältinnen und Anwälten dazugehören.
Eine zweite Sache, die Sie fordern, betrifft vielleicht die Genauigkeit, wie da vor Gericht gearbeitet wird, wenn Geldstrafen festgelegt werden. Sie sagen nämlich, das Einkommen dürfe nicht mehr geschätzt werden, sondern festgestellt werden. Wo ist denn der Haken am Schätzen von Einkommen?
Also Geldstrafen werden in Deutschland in sogenannten Tagessätzen verhängt, das heißt proportional zum Einkommen, ja, je nachdem, wie viel man verdient. Aber der Staat fragt, wie viel man verdient, und man antwortet. Der Staat überprüft das nicht. Es gibt derzeit keine Möglichkeit für die Staatsanwaltschaften, einfach beim Finanzamt anzurufen und sich sagen zu lassen, was verdient der in Wahrheit. Das heißt, da wird ins Blaue hinein sehr oft geschätzt, und das ist ein Riesenstrafrabatt für alle, die gut verdienen.
Ein Geschenk für Reiche nennen Sie das. Und eng damit verwandt, Sie fordern faire Geldstrafen für Arme. Was bedeutet das?
Wenn man jemanden alles wegnimmt, was er in einem Monat zur Verfügung hat, dann bedeutet das, dass er hungert, dann bedeutet das, dass er sich nicht mal Medikamente kaufen kann, dann ist das eigentlich wieder die Menschenwürde. Wir haben das Prinzip, dass es ein Existenzminimum gibt, und Hartz IV oder Grundsicherung ist dieses Existenzminimum. Davon was wegzunehmen, ist viel, viel härter, als einem Reichen einen Teil seines Einkommens wegzunehmen. Und ich glaube, deswegen bräuchte man so eine Art Stopp. Das letzte Hemd sollte man jemandem nicht nehmen, und das ist in anderen Ländern auch üblich. In Spanien beispielsweise gibt es einen Bereich, den kann man weder pfänden, noch kann der Strafrichter einem nehmen.
Ronen Steinke. Er hat sein Buch geschrieben, Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Die neue Klassenjustiz. Das kostet 20 Euro und ist im Berlin Verlag erschienen oder jetzt ganz wirklich druckfrisch in den Buchläden. Ebenfalls bei uns Christina Zülke. Sie hat mit Jan Keuchel das Buch geschrieben, Tatort Polizei, Gewalt, Rassismus und mangelnde Kontrolle. Ein Report für 16 Euro bei CH Beck. Danke Ihnen beiden für das Gespräch.
Gerne. Sehr gerne.
Und eine letzte Frage habe ich auch trotzdem noch, Frau Zülke. Wir haben vorhin so viele deprimierende Beispiele gehört, auch von der Polizeischülerin, die über ihre tapfere Aussage den Job verloren hat. Was macht die heute?
Die arbeitet als Polizistin. Die hat geklagt, durfte ihre Prüfung wiederholen. Sie hat dann die Prüfung, wie auch alle anderen Prüfungen davor, mit Bravour bestanden und arbeitet heute als Polizistin außerhalb von Köln.
Also da ein Happy End. Das war's für heute von der Lesart. Tschüss und bis bald.